wundervollerweise, dass das mal gut anders funktioniert. Sie wissen, das ist die letzte Vorlesungseinheit in der Lehrveranstaltung. Sie wissen wahrscheinlich auch, aber ich sage es zur Sicherheit noch einmal. Am 15.06. ist die Prüfung und zwar um 10 Uhr im Hörsaal 7. Ist nicht die einzige Prüfung, ich mache sicherlich noch einen Termin im Herbst und dann halt nach Bedarf. Und ich habe das auch schon einmal gesagt, also keine Unterlagen bei der Prüfung. Also, weil meine Erfahrung ist, dass wenn die Leute Unterlagen verwenden dürfen, bin ich gezwungen, wesentlich komplexere Fragen zu stellen und das ist nicht zielführend. Also, sie haben nur ein Blatt Papier, falls ich Ihnen ansonsten nichts. Okay, und dann will ich gleich mit der letzten Vorlesung anfangen. Wir sind bei der Informationsvisualisierung im engeren Sinn. Ich habe das letzte Mal ein bisschen versucht, so abzugrenzen, Informationsvisualisierung und wissenschaftliche Visualisierung. Wissenschaftliche Visualisierung ist Visualisierung, die noch immer einen bestimmten räumlichen Charakter beinhaltet und die sozusagen noch immer eine bestimmte Analogie, eine bestimmte optische Analogie zu dem Gegenstand hat, den sie abbildet. Also zum Beispiel, wenn man denkt an geografische oder was weiß ich, Bilder, die das Wetter darstellen oder Dinge, die in irgendeiner Form mit den geografischen Gegebenheiten zu tun haben oder so. Also das wären alles Dinge, die eigentlich im Bereich der wissenschaftlichen Visualisierung gehören würden, während Informationsvisualisierung eine Art der Visualisierung ist, die auf abstrakten Daten beruht, auf Daten, unter denen man sich zunächst einmal nichts vorstellen kann, wie zum Beispiel ökonomische Daten oder Finanzdaten und dergleichen Dinge mehr. Und wie gesagt, ich habe versucht, das letzte Mal ein paar so allgemeine Bemerkungen über die Informationsvisualisierung zu machen. Und ich möchte jetzt, in dieser Stunde möchte ich ein paar Prinzipien, die mit Informationsvisualisierung zu tun haben, darstellen. Und zum Schluss, also so in der zweiten Hälfte, möchte ich gerne ein konkretes Beispiel, das habe ich eh schon das letzte Mal angedeutet, ich möchte gerne ein konkretes Beispiel erläutern und anhand dieses Beispiels ein paar ausgewählte Visualisierungsmethoden Ihnen in irgendeiner Form erklären, erläutern, darstellen. Ja, zu den Unterlagen wollte ich noch sagen, ich habe bereits sehr nachlässig und habe die Unterlagen schon ziemlich lang ins Netz gestellt. Sie kriegen den Rest, also den Rest dieser Folien, stellen wir dann am Wochenende ins Netz, damit Sie das rechtzeitig vor der Prüfung haben. Also, weil Sie alles so gebannt auf die Leinwand schauen. Ich verspreche es, das kommt am Wochenende ins Netz. Ja. Wie gesagt, erste Hälfte möchte ich so Prinzipien der Repräsentation machen. Wie kann ich solche abstrakten Informationen überhaupt darstellen? Ich habe schon das letzte Mal gesagt, dass Informationsvisualisierung eben deswegen, weil es so abstrakte Daten sind, haben wir auf der einen Seite einen großen Spielraum, um da gestalterisch tätig zu sein. Auf der anderen Seite birgt es natürlich auch die Gefahr, dass man falsche Visualisierungen auswählt und falsche Darstellungsformen wählt. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Und das ist etwas, ich habe das auf der www-Seite auch zitiert, aus einem Buch von Spencer, glaube ich, heißt der Mann. Das richtet sich nach diesem Buch und im Wesentlichen, also wenn Sie irgendwann einmal dieses Buch in die Finger kriegen, können Sie das dort auch nachlesen. Und ja, und grundsätzlich ist es so, dass bitte, es ist unheimlich enervierend, wenn Menschen die ganze Zeit reden, wenn er immer vortragen. Ich will kein strenger Mensch sein, aber. Genau. Okay, wie gesagt, ein paar Prinzipien, wie man was verwenden könnte, wie man welche Visualisierungsformen verwenden könnte. Es ist so, ich sage das dann zum Schluss noch ausführlicher, es ist relativ schwierig, das zu entscheiden und es gibt im Moment auch ein bisschen zu wenig Information darüber, wirklich festgelegte Richtlinien in dem Zusammenhang zu geben, aber ich stelle Ihnen das einmal dar, was es da noch zur Auswahl gibt und versuche Ihnen ein bisschen näher zu bringen, dass man das irgendwie versuchen sollte, intelligent zu entscheiden, wie man abstrakte Daten visualisiert und dass man das zumindest nicht dem Zufall überlässt und nach Belieben macht, sondern versucht da irgendwie nachzudenken drüber und irgendeine vernünftige Entscheidung zu treffen. Ist natürlich auch wieder eine eher willkürliche Auswahl. Es ist sicherlich vorstellbar, dass man auch noch andere visuelle Eigenschaften oder andere visuelle Charakteristika verwendet, um abstrakte Daten in irgendeiner Form zu repräsentieren. Also in dem Sinne, dass es sicherlich nicht erschöpfend, aber es sind so Dinge, die ziemlich typisch sind, wie zum Beispiel Größe oder Länge und Höhe oder Farbe oder Muster oder so. Es sind ein paar ein bisschen ausgefallenere Aufgaben, also das mit den Virtual Worlds, das ist etwas ausgefallener. Das habe ich genommen, weil es einfach nett ist und weil es hübsche Darstellungen. Manchmal liege ich auf der Versuchung hübscher Darstellungen. Okay. Erste Art, wie ich bestimmte Daten visualisieren kann, ist, dass ich Größen variiere, und dadurch zum Ausdruck bringe, dass Unterschiede in diesen Daten bestehen. Was Sie da sehen, sind Schaltkreise, also meine Kenntnisse über Elektrotechnik sind irgendwie marginal, ich habe das halt einfach so herkopiert. Und also im oberen Bild sehen Sie sozusagen den Schaltkreis und im unteren Bild sehen Sie diese schwarzen Kreise und aus diesen schwarzen Kreisen, aus der Größe, können Sie ablesen, wie sensibel dieser Schaltkreis auf Änderungen in den einzelnen Komponenten reagiert. Also Sie können sozusagen Dinge ablesen über die Spezifik des Verhaltens dieses Schaltkreises aus der Größe dieser schwarzen Kreise. Das gibt Ihnen Auskunft darüber. Jetzt ist es so, dass Sie aus dieser Größe dieser schwarzen Kreise nicht wirklich absolute Werte ablesen können. Also das ist eine Methode, die nicht dazu dient, dass Sie tatsächlich wirklich jetzt absolute Vergleiche anstellen können oder absolute Werte sehen können, sondern es ist eine Methode, die Ihnen so überhaupt einen Vergleich geben kann, wenn Sie diesen Größenparameter verwenden. Also Sie können sich anschauen, ist der Einfluss jetzt sehr groß, ist er mittelmäßig oder ist er sehr klein. Und das können Sie aber dann wirklich auf den ersten Blick da. Also Sie müssen dann nicht jetzt lang und mühselig mit irgendwelchen Zahlen hantieren, sondern Sie sehen wirklich auf den ersten Blick. Und das ist eben das Schöne an Visualisierungen. Da haben Sie nicht irgendwie eine Tabelle, wo Sie langmächtig irgendwelche Zahlenwerte vergleichen müssen, mühselig, sondern Sie sehen wirklich auf den ersten Blick, wo eben Zonen sind, wo Komponenten sind, wo die Sensibilität größer ist und wo Komponenten sind, wo die Sensibilität kleiner ist. Und das ist etwas, was man da ganz schön sehen kann, aber wie gesagt, absolute Zahlenwerte werden Sie daraus nicht ablesen können. Also das ist ein bisschen so eine Grundlage für eine Entscheidung, wann soll ich eben dieses Element der Größen, des Größenvergleichs verwenden, wenn ich visualisiere. Das nächste wäre, das ist so etwas Ähnliches, Länge und Höhe. Ja, kommt darauf an, wie das halt jetzt da ausgerichtet ist. Ist es in eine ähnliche Richtung, vermittelt ebenfalls eher einen qualitativen Eindruck und keinen quantitativen Eindruck, wobei das jetzt ein bisschen irreführend ist, natürlich, weil das dadurch einen quantitativen Eindruck vermittelt, weil Zahlenwerte dabei stehen. Also das muss man sehen, das ist aber ein Problem bei vielen Visualisierungen, dass die verschiedene Dinge kombinieren. Also das muss man zunächst einmal wegdenken, aber das ist halt die Realität. Damit muss man leben. Und da haben Sie eben auch letztlich durch Länge und durch die Höhe dieses Balkens, das ist jetzt ein Altimeter eines Flugzeugs, wo Sie ablesen können, auf welcher Höhe Sie fliegen. Und wesentlich in dem Zusammenhang ist, dass Sie sehen, wo die optimale Flughöhe ist, auf der Sie quasi bleiben soll und wo Problemzonen sind. Das ist dann auch noch kombiniert, das ist natürlich bei den, dass die Sonne heute so stark ist, sieht man das wieder einmal nicht so gut, aber ist auch natürlich auch kombiniert wieder mit Farben. Also da werden Farben auch dann dazu benutzt, um quasi ein Warnsignal zu geben, wenn die Höhe also irgendwie in einem gefährlichen Bereich sich bewegt. Also wenn ich schauen muss, dass ich wieder ein bisschen höher fliege, dann einfach zu tief unten gehen. Also das sind mehrere Darstellungsformen kombiniert und man sieht natürlich auch, das ist völlig offensichtlich, dass sie grundsätzlich aus der Höhe dieses Altimeters können sie sicherlich nicht die absolute Flughöhe ablesen, das können sie nur aus den Zahlen ablesen, aber sie haben so ein Gespür dafür, in etwa, wo sind sie und bewegen sie sich jetzt in die Nähe dieses gefährlichen Bereichs, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Sollten sie ein bisschen höher fliegen oder so. Und das ist wieder das, was man auf den ersten Blick sieht. Also die wirkliche Höhe, also wenn man sich vorstellt in einer Gefahrensituation, und das ist, also es gibt auch andere Beispiele, die so mit den Klängen und Höhe operieren, das ist nicht, wenn ich Maschinen überwache oder so. Also da gibt es eben auch so Anzeigen, die mir die Maschinenüberwachung erleichtern. Und da ist es auch so, wenn das sehr komplexe Überwachungsinstrumente sind, wird das vermutlich, wenn man sich vorstellt, dass das ein Bereich ist, der sehr sensibel ist, in dem Sinn, dass es sozusagen Gefährdung in der Sicherheit in diesem Zusammenhang gibt, müssen die Leute, die diese Maschinen überwachen, oft sehr rasch reagieren. Und wenn sie dann angebliche Zahlenwerte ablesen müssen, werden sie nicht sehr weit kommen. Also das kann durchaus sehr gefährlich sein. Und auch da haben sie eben diesen Vorteil, dass sie aus so Sachen wie Länge und Höhe sehr rasch was ablesen können. Das sind Entscheidungen, die sie unheimlich schnell treffen können. Und das muss man geeignet dann gestalten. Und da empfiehlt sich es eben auch. Und das ist beim Flugzeug natürlich dasselbe, da müssen sie Piloten und Pilotinnen müssen sehr, sehr rasch reagieren, wenn sie in eine Gefahrensituation kommen. Und da kann ich nicht davon ausgehen, dass die da jetzt lange Zahlenwerte ablesen. Die müssen es auf den ersten Blick sehen. Und da ist sowas wie Länge und Höhe ist einfach ein sehr guter Indikator. Also wenn sie unterstützen wollen, dass Leute sehr rasch bestimmte Entscheidungen treffen aufgrund von Daten, dann empfiehlt es sich, diese Daten durch Länge oder Höhe zu visualisieren. Also da ist das sehr sinnvoll. So, das ist etwas, das ein bisschen außergewöhnlich ist und ausgefallen ist, aber ich habe mir gedacht, ich nehme das irgendwie auch auf und wenn das irgendwie in dieser Liste auch drinnen steht, Vergrößerung. Was Sie hier haben, ist eine Landkarte, die verzerrt ist. Und zwar verzerrt im Sinne also der Gesterung und Bevölkerungsanteile. Und es gibt bestimmte Länder, die eine relativ geringe Bevölkerung haben, wie zum Beispiel da oben, Sie können sich das dann im Außenstreckchen anschauen, weil Sie sehen, da oben ist Kanada, ein relativ großes Land. Wie man weiß, also hier haben Sie Kanada geografisch und dann schauen Sie da oben in Kanada bevölkerungsstatistisch und Sie werden sehen, dass Kanada von der Bevölkerung her, das ist allgemein bekannt, äußerst dünn besiedelt ist, eine sehr geringe Bevölkerung hat und dadurch komplett verzerrt ist. Weil es gewisse Länder gibt, die also sehr groß erscheinen auf dieser bevölkerungsstatistischen Karte, wie zum Beispiel Indien und China, ebenfalls bekannt, große Bevölkerungsdichte, die erscheinen wahnsinnig groß, während Russland, das ist dieses Violette daneben, China, ist wieder ziemlich klein, obwohl wir genau wissen, dass das geografisch eine sehr große Ausdehnung hat. Und das kann man dann immer jeweils vergleichen mit dieser Karte da unten, die mehr oder weniger die richtigen geografischen Verhältnisse wiedergeben. Das ist bei Weltkarten schwierig, weil die Erde eine Kugel ist, müssen sie bei Weltkarten immer eine Projektionsmethode verwenden. Also es ist so, dass an sich, es ist nur so eine Nebenbemerkung, an sich ist es so, dass die Weltkarte, die wir normalerweise sehen, nicht die wirklichen größten Verhältnisse der Länder darstellen, weil das so aufgespalten ist. Das ist eine Kugel und Sie müssen das in irgendeiner Form dann in eine kleine Form bringen. Und da gibt es bestimmte Algorithmen, mit denen Sie das machen können. Und da gibt es auch eine Diskussion dazu, dass die Algorithmen, die gängigerweise heute auch in unseren Schulablagen verwendet werden, dazu führen, dass gerade die Entwicklungsländer kleiner erscheinen. Aber das ist, wie gesagt, das ist nur nebenbei, es ist an sich auch ein Visualisierungs- ein Thema der Visualisierung, dass ich mit Visualisierung, dass ich da auch immer Entscheidungen treffe, letztlich, die interpretierend wirken und die dazu führen, dass ich die Welt in einer ganz bestimmten Art interpretiere. Und das war halt offensichtlich, diese Darstellung der Weltkarte, die in unserem Atlanten ist, war offensichtlich auch eine bestimmte Entscheidung von Geografen, die halt offensichtlich den Wunsch gehabt haben, hier die nördlichen Länder etwas größer erscheinen zu lassen und die südlichen Länder etwas kleiner erscheinen zu lassen. Das ist nur so nebenbei bemerkt. gerade die Weltkarte ist. Also, und das kann ihnen bei Visualisierungen auch passieren, dass sie solche Entscheidungen treffen müssen. Ich meine, die Entscheidung muss man mal treffen. Das ist einfach die Frage, welchen Algorithmus ich verwende, um das darzustellen. Aber wie gesagt, wenn Sie so eine Weltkarte sehen, die ist immer falsch. Also sie ist letztlich, also falsch ist vielleicht jetzt ein übertriebenes Wort, aber es ist irgendwie, es verzerrt auch immer die tatsächlichen Gegebenheiten, weil eben die Erde eine Kugel und nicht eine zweidimensionale Fläche ist. Also in dem Sinne gibt es auch nicht die richtigen Verhältnisse wieder. Und das ist das oben, wie gesagt, ist halt auch eine verzerrte Darstellung. Und durch diese verzerrte Darstellung, es geht allerdings sehr stark davon aus, dass die Leute, die sogenannte korrekte, muss ich jetzt dazu sagen, also die sogenannte korrekte geografische Karte, eben entweder im Geist vor sich haben und sich gut daran erinnern, weil sonst bringt das nicht sehr viel, oder eben, dass sie das wirklich daneben abbilden, so wie das in diesem Fall ist. Also das wäre auch eine Möglichkeit, eben bestimmte statistische, bevölkerungsstatistische Daten zu visualisieren. Ja, dann ist etwas, das werde ich später dann auch noch besprechen, weil das in einem Anwendungsbeispiel noch kommt. Das ist eine etwas ausgefallene Visualisierungsmethode, das Ding heißt German Faces. Und geht auf einen Kerl namens ein Professor ein, der sich mit Geologie beschäftigt hat, Hermann Tschernow. Und der ist draufgekommen, was an sich eh bekannt ist, ich habe das in der Vorlesung auch schon einmal gesagt, dass Menschen Gesichter, also ein sehr gutes Gedächtnis für Gesichter, haben auch Gesichter erkennen können. Und er hat die Idee gehabt, dass man das doch dazu verwenden könnte, um in irgendeiner Form statistische Daten oder quantitative Daten zu visualisieren. Und sein Anwendungsgebiet war eben die Geologie und seine Vorstellung war, dass man einzelne Eigenschaften eines Gesichts dazu verwenden könnte, um einzelne Variablen darzustellen. Also sie haben da, was weiß ich, die Größe der Augen, die Größe der Pupille, sie haben, interessant, ja, Eyebrow-Slope, also diese, wie die Augenbrauen, die Stellung der Augenbrauen, ob die eher so oder so ist und so, der Zwischenraum zwischen den Augen, also ob die eng oder weit sind, die Länge der Nase, Weite der Nase, okay, der Mund, ob der Mund offen oder geschlossen ist, ob er weit ist oder schmal ist, ob er sozusagen so gebogen ist oder so gebogen. Also alle diese Dinge kann man dazu verwenden, um irgendwelche Daten darzustellen. Und seine Vorstellung war eben, dass man das variiert kontinuierlich. Also sie haben dann, was weiß ich, fünf Ausprägungen, das, was weiß ich, die Augenbrauen zuerst entweder so gestellt sind oder gerade gestellt sind oder so gestellt sind und dann jeweils noch eine etwas extremere Ausprägung. Also es können sozusagen fünfstufige Skalen darstellen zum Beispiel. Also ich denke, viel mehr wie fünfstufig können sie da schwer variieren, aber so ungefähr in dem Bereich können sie also solche Skalen durch diese Eigenschaften, durch diese Charakteristika des Gesichts darstellen. Und dann haben sie also, der Tschernow selber hat geologische Variablen damit versucht darzustellen, was weiß ich, wie Salzhaltigkeit oder Wasseranteil, und dann sagt er halt, Salzhaltigkeit, das ist eben die Stellung der Augenbrauen, und wenn da wenig Salz ist, dann ist das halt so, und wenn es halt viel Salz ist, ist die Stellung so. Ist das halbwegs verständlich? Und dasselbe halt natürlich für die anderen Eigenschaften analog. Also was weiß ich, die Größe der Augen, Wasseranteil könnte man halt dann sagen, Größe ist die Größe der Augen, und wenn die Augen sehr klein sind, ist der Wasseranteil sehr gering, und wenn die Augen sehr groß sind, ist der Wasseranteil sehr hoch. Wie gesagt, es ist begrenzt, wie viele Stufen sie rein da unterscheiden können. Weil es einfach, also wenn das sehr fein, die Unterscheidung sehr fein ist, was weiß ich, wenn sie 10 Stufen haben, können sie keine Unterschiede letztlich mehr sehen. Also das können sie dann gar nicht mehr erkennen, dass das unterschiedlich ist. Also das ist relativ begrenzt. Sie müssen sehr stark, also selbst wenn sie die Daten mit großer Genauigkeit erheben, bringt ihnen das nichts, weil bei der Visualisierung können sie es einfach nicht darstellen. Und wie gesagt, ich werde später dann, es ist halt sehr anthropomorphisierend und ich werde dann später auf Probleme in dem Zusammenhang mit diesen Tschernow Faces noch eingehen. Also das ist eine recht, aber ich finde es trotzdem spannend, Ihnen das darzustellen, aber es ist eine recht umstrittene Form der Visualisierung, muss man so sagen.
Ja. Was sind da die Hauptargumente der Gegner?
Okay. okay, dann sage ich es jetzt. Das große Problem meiner Meinung nach ist, dass es anthropomorphisierend ist. Und,
was heißt das?
Ist, ja, vermenschlichen. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, das Anwendungsbeispiel, das ich Ihnen bringen möchte, ist etwas, was aus dem therapeutischen Bereich kommt. Das ist sind Studien über anorektische Mädchen, also magersüchtige Mädchen im allgemeinen Krankenhaus. Und die haben, also da haben sich die Therapeutinnen, beziehungsweise eine Therapeutin und ein Arzt sind das, die mit uns zusammenarbeiten, die haben sich diese Journal Faces sehr gewünscht, weil die dort ein menschliches Element in dieser Visualisierung haben wollten. Denen hat das unheimlich getaugt, dass das sozusagen was Emotionales ist und nicht nur so eine kalte Visualisierung, die so nur technisch ist, sagen wir jetzt einmal unter Anführungszeichen. Und das Problem dabei ist, dass das, also speziell bei solchen Daten neigt man dann dazu, falsche Schlüsse zu ziehen. Also das sind anorektische Mädchen, die also wirklich unglaublich dünn sind, zum Teil, ich weiß nicht, 40 Kilo oder was haben, und furchtbar darunter leiden, dass sie dick werden könnten, wenn sie einmal 41 Kilo haben oder so. Und jetzt ist es so, dass die Größe des Gesichts dazu verwendet haben, um das Gewicht auszudrücken. Und wenn die ein Normalgewicht haben, diese Mädchen, also mehr wie ein Normalgewicht haben sie eh nie, wenn sie ein Normalgewicht haben, haben sie dann ein Gesicht, das total ausfressen wird, das total rund ist. Und das ist etwas, was total in dem Zusammenhang komplett irreführend ist. Und sie haben auch, was weiß ich, sie haben die Augen, haben sie, glaube ich, verwendet, um eben sowas wie Depressivität oder so darzustellen. Und das ist auch, also das ist furchtbar kompliziert gewesen, weil, ich meine, ich greife jetzt vor, aber um Ihnen das zu erklären, es ist so, dass bei diesen anorektischen Mädchen der Therapieverlauf kein kontinuierlicher ist, in vielerlei Hinsicht. Und die sind am Anfang, es ist normalerweise so, dass die stationär eingeliefert werden, weil sie in einem lebensbedrohlichen Zustand sind, weil die so wenig liegen und nichts essen. Und dann werden sie aufgepäppelt stationär und haben dann ein relativ gutes Gewicht und halt auch einen Papa halbwegs, werden mit irgendwelchen Psychopharmaka behandelt und ich weiß nicht was, und haben einen relativ guten Zustand, meistens am Anfang von der Therapie, weil sie halt auch niedergespritzt werden und so. Und das entwickelt sich dann zum Teil sehr krisenhaft. Und das heißt, sie haben nicht so eine lineare Entwicklung, dass es den Mädchen am Anfang schlecht geht und dann immer besser im Therapieverlauf, sondern sie haben unter Umständen so eine Entwicklung, dass es ihnen am Anfang gut geht und dann geht es ihnen schlecht und dann geht es ihnen wieder gut. Und das gibt diese Stimmungsvariable, die durch die Augen ausgedrückt wird. Und die haben in der Mitte haben sie normalerweise einen Zeitpunkt, wo sie sehr aggressiv werden. Das ist ein normaler Prozess im Verlauf von so einer Therapie. Und das zeigt, dass sie sich, das ist ein Anzeichen dafür, dass sie sich mit ihren Problemen auseinandersetzen und ist im Prinzip was Gutes. Aber auf der anderen Seite ist Aggressivität was Schlechtes. Und sozusagen diese eine gewisse Heftigkeit im Umgang und so. Und das Problem in dem Zusammenhang war zum Beispiel mit den Augen, dass das dann dann nicht mehr linear darstellbar ist. Also die Augenform, also sie haben sozusagen, sie haben halt so einen etwas chaotisch, was das Stimmungsverhalten der Mädchen betrifft, einen chaotischen Verlauf, was jetzt gut und was schlecht ist. Weil diese Aggressivität an sich nichts Schlechtes ist. Und das führt dazu, dass sie das war so, dass der Arzt und die Therapeutin haben dann ausgewählt, was sie als Symbole für diese Stimmungsvariable verwenden haben wollen. Und das war nicht linear und das hat man sich aber nicht merken können. Ist das irgendwie so verständlich? Also das war, weil es uneinsichtig ist. Ich habe Ihnen das letzte Mal erzählt, diese Geschichte mit diesen uneinsichtigen Mappings, wo sie...
Das war das mit den verschiedenen Mustern,
mit den
oder?
Mustern,
anstatt
genau.
Den Graustufen.
Mit den verschiedenen Mustern.
Da haben wir es eh schon, ja.
Das ist sozusagen, das war das unnatürliche Mapping. Und was Sie da zusammenbringen, weil das ein nicht linearer Therapieverlauf ist, der sozusagen naturgemäß, aber das ist naturgemäß so, aber diese Variablen verhalten sich dann nicht richtig. Das ist normal so, dass die Variablen sich nicht linear verhalten, sondern eher chaotisch. Und da kriegen sie dann so ein unnatürliches Mapping zusammen. Und das ist was man, was zwar den Daten entspricht, aber was man sich nicht merken kann. Und die haben dann große Probleme, also selber auch, also obwohl sie das selber ausgesucht haben, diese Darstellungsform, haben sie sich das nicht gemerkt, die Zuordnung von den, also zu was jetzt die Augen zugeordnet waren. Also das sind Probleme, mit denen man sich dann bei solchen Dingen auseinandersetzen muss, weil das halt einfach alles, es ist sozusagen die Probleme, mit denen sie zu tun haben, sind alle immer wesentlich komplexer, wie das, was in den Lehrbüchern steht. Und wenn sie dann in die praktische Anwendung hineingehen, müssen sie sich mit sowas auseinandersetzen und versuchen, irgendeine geschickte, intelligente Lösung für sowas zu finden. Also deswegen erzähle ich das auch in der Komplexität, weil das ist einfach die Realität. Da müssen sie dann sagen, was mache ich damit? Tue ich das nicht? Die Benutzerinnen wollen das so haben, es entspricht nicht, aber es ist im Umgang, also sozusagen von der Usability her, ist das eine komplette Katastrophe eigentlich. Also von der Usability her dürfte man sowas nicht machen. Und wir haben lange mit denen dann debattiert und haben versucht, ihnen diese German Faces auszureden und zu sagen, sie sollen sie nicht verwenden, weil es einfach in vielerlei Hinsicht irreführend ist. Ist das halbwegs verständlich? Also wenn Sie irgendwelche Fragen dazu haben, stellen Sie die Fragen, weil es ist wirklich, ich weiß, das sind sehr, sehr komplexe Dinge, und wir erzählen Sie Ihnen jetzt in einer sehr kurzen Zusammenfassung. Wir haben wirklich sehr, sehr lange über alle diese Dinge debattiert und sehr, sehr heftig. Und ist alles nicht ganz einfach. So. Ja, das wäre zu den German Faces. German Faces sind im Prinzip auch multidimensionale Icons. Aber es sind natürlich auch andere multidimensionale Icons vorstellbar. Der Normalfall ist der, dass sie mit multidimensionalen Daten zu tun haben werden. Also dass sie wirklich nur Daten mit nur einer Dimension oder mit nur zwei Dimensionen haben werden, wird sehr, sehr selten eintreten. Und da müssen sie sich halt dann überlegen, wie sie eben diese mehreren Dimensionen, wie sie mit denen umgehen. Und ein nettes praktisches Beispiel, wo es darum geht, dass Sie rasch auswählen sollen, also stellen Sie sich vor, Sie suchen ein Haus oder eine Wohnung oder irgendetwas, also das ist ein Beispiel aus den USA, und da ist es halt wesentlich wichtiger, auch mit Häusern, weil das dort auch wesentlich gängiger ist, dass man ein Haus bewohnt. Sie suchen halt irgendeine Bleibe und haben bestimmte Rahmenbedingungen, innerhalb derer Sie sich bewegen. Und stellen Sie sich vor, Sie sind in einer sehr großen Stadt, haben ein sehr großes Angebot und wollen nicht ewig damit verbringen, da irgendwie herauszusuchen, was Sie eigentlich haben wollen und wollen eine entsprechende Darstellungsform haben. Sie können natürlich jetzt argumentieren, warum tut man das nicht mit einer Datenbank. Geht im Prinzip auch, aber ist unzureichend, wenn Sie sowas mit einer Datenbank machen, weil es sehr häufig so ist, dass Sie während der Suche letztlich Ihre Kriterien modifizieren. Also bei einer Datenbank sind Sie darauf angewiesen, dass Sie ganz konkret Ihre Kriterien angeben. Also wir müssen völlig präzise definiert sein. Sie sagen, Sie wollen ein Haus, das 4 Zimmer hat und aus. Und wenn Sie jetzt ein super billiges Haus, das halt vielleicht ein bisschen weiter außerhalb ist und das zufälligerweise 5 Zimmer hat, das finden Sie dann in der Datenbank nicht. Oder umgekehrt, da ist ein Haus mit sehr, sehr großen Zimmern, die man unter Umständen abteilen könnte, wo man mehr Zimmer draus machen könnte. Und das hat halt nur 3 Zimmer und Sie suchen aber etwas mit 4 Zimmern, finden Sie das nicht. Und deswegen sind Datenbanken in dem Zusammenhang oft nicht wirklich zielführend. Weil sie wirklich, oder was weiß ich, ich weiß, wie ich Wohnung gesucht habe. Ich habe vor der Wohnung, die jetzt wohne, in einer Wohnung gewohnt, die sehr heiß war. Und ich habe mir geschworen, ich möchte eine Wohnung im ersten oder zweiten Stock, wo kein Sonnenstrahl hineinkommt, weil das halte ich einfach nicht aus, wenn ich da in der glühenden Hitze sitze und im Sommer und unerträglich. Und ich habe letztendlich dann doch eine Wohnung gekauft, die eben im fünften Stock ist, weil die einfach neuzeitig war und eher im Schatten und so wunderschön, dass ich sie einfach haben müssen. Und es ist einfach so, dass man in diesem Prozess der Wohnungssuche sehr oft einfach die Kriterien, also es ist kein wirklich rationaler Prozess, wie man das so nennt. Sie modifizieren einfach die Kriterien in der Suche. Und da machen so Visualisierungen dann einen Sinn, weil sie da wesentlich flexibler sind, wenn sie solche Visualisierungen verwenden. Und hier haben Sie Hauskauf. Sie können sich das dann in Ruhe selber anschauen, was da jetzt was bedeutet. Also die Anzahl der Fenster ist, glaube ich, die Anzahl der
Schlafzimmer.
Der Schlafzimmer, genau. Und die Uhr ist, wie lange Sie zur Arbeit brauchen, die Garage ist eh klar und die Form natürlich Hausboot, Apartment oder Haus ist eh klar. Dann Garten ist dieses Ding da vorne. Diese graue Fläche da vorne und so weiter, also das können Sie sich dann in Ruhe anschauen. Und das Schöne an diesen Dingen ist, dass das eine gewisse Analogie, normalerweise merke ich mir sowas nicht, wenn sowas willkürlich ist, aber das habe ich mal gemerkt, weil es einfach naheliegend ist. Also es ist naheliegend, dass eben die Anzahl der Fenster, die Anzahl der Zimmer ist und die Form darauf hinleitet, ob das jetzt ein Haus ist oder ein Apartment oder ein Hausboot oder so. Und das macht es natürlich wesentlich leichter, damit umzugehen, weil es sehr naheliegende Visualisierungen sind. Also das ist ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang, dass Sie etwas wählen, was die Leute sich auch leicht merken, weil es eben naheliegend ist und weil es offensichtlich ist. Also wenn Sie das abstrakter machen und willkürlicher machen, wird das auch schwieriger, damit umzugehen. Also das müssen Sie, und im Einzelfall ist es sinnvoll, dann solche Dinge auch mit Leuten zu testen, also sich das dann wirklich konkret anzuschauen, merken sich das die Leute, verstehen sie das und so weiter. Und da gibt es auch Zusammenhang gibt es auch eine Untersuchung, also das haben sie tatsächlich untersucht und sind draufgekommen, dass bei der Verwendung dieser multidimensionalen Icons die Leute nur die Hälfte der Zeit für ihre Entscheidung brauchen, wie wenn sie Datenbank oder so, oder Tabelle oder so verwendet haben. Ja, multidimensionale Icons. Dann eine weitere Möglichkeit ist Muster. Menschen können sehr gut Muster erkennen, sehr rasch Muster erkennen. Das ist, so Muster ist an sich etwas, ich habe über präattentive und attentive Prozesse geredet. Muster ist etwas, was in diesem Bereich dieser präattentiven Prozesse hineinfällt, was sehr rasch passiert deshalb. Und das schaut natürlich im Original auch etwas schöner aus. Was Sie hier sehen können, ist eine Software, die eine Chat-Umgebung visualisiert. Die Problemlage, von der das ausgeht, ist, dass, also ich selber so praktisch nie chatten, weil mir das irgendwie zu zeitaufwendig ist, aber für die Leute, die das entwickeln, war der Ausgangspunkt der, dass diese normalen Chat-Umgebungen sehr unübersichtlich sind und dass die Leute Schwierigkeiten haben, sich da zurechtzufinden. Und dass das ist bekannt, dass das auch leicht chaotisch wird und so. Und diese visualisierte Chat-Umgebung soll dazu führen, dass Chats übersichtlicher werden und dass man sich leichter darin zurechtfindet. Und die Vorstellung ist, dass jede Nachricht in so einer Blase erscheint. Und am Anfang, wenn Sie eintippen, ist die Blase klein und je länger Sie tippen, desto größer wird diese Blase und das hat einen Fluss. Also Sie sehen sozusagen auch den Fluss der Konversation, der, glaube ich, von unten nach oben geht, wenn ich mich recht erinnere. Und das wandert sozusagen von unten nach oben und dann erscheint es sozusagen, wenn Sie fertig getippt haben, ist es am allergrößten, dann können die Leute das lesen. Und dann, wenn es so wieder hinaufgeht, werden diese Blasen wieder kleiner und verschwinden so nach oben. Und das soll eben, also die Vorstellung der Leute, die das entworfen haben, ist eben, dass man dadurch leichter sich in Chat-Umgebungen zurechtfindet. Was sie da zusätzlich auch noch haben, ist so ein Aspekt der Nähe. Sie können im Chat nicht alles sehen, sondern sie sehen nur die Dinge, die inhaltlich verwandt zu dem sind, wo sie sich gerade beteiligen und wo sie zum Beispiel irgendwelche Nachrichten jetzt gepostet haben oder so. Also sie sehen nur einen bestimmten Ausschnitt vom Chat. Das sieht man jetzt auf der Abbildung nicht, weil diese Abbildung quasi so ein bisschen fokussiert ist. An sich ist die Abbildung so, dass Sie auf einem großen Bildschirm dann das da hier haben als Fokus und dann einen Kontext runden Kreise sind, wo nichts drinnen steht. Also wo Sie sehen, da gibt es noch fünf andere Themen, die in diesem Chat behandelt werden, wo ich den Inhalt nicht sehen kann, aber ich kann natürlich jederzeit dorthin gehen und mich einschalten in diesen Strang der Diskussion natürlich. Aber konzentrieren tue ich mich nur auf dieses eine Thema, an dem ich gerade unmittelbar beteiligt bin, und der Rest der Themen, der fällt irgendwie weg. Ich weiß zwar, dass es die gibt, ich kann jederzeit hingehen, aber ich erfasse nicht wirklich. Also das wäre eine Möglichkeit, Chats zu visualisieren. Da kenne ich, habe das in einem anderen Zusammenhang auch schon einmal gelesen, meines Wissens gibt es keine Studien dazu, aber ich kenne sie zumindest nicht, müsste man sich anschauen, ob das tatsächlich zielführend ist. Also ich denke, es ist ein spannender Ansatz, aber ab und zu kann sowas auch natürlich nervig sein, wenn man da in irgendwelche Blasen hineinschreibt. Aber ja, wie gesagt, muss man sich anschauen. Farbe. Farbe ist ein großes Problem. Es ist so, das habe ich öfter auch schon erwähnt, dass man im Zusammenhang mit Visualisierung sich einfach von der Macht der schönen Bilder verleiten lässt und dass man sich einfach auch von Farben, von Farbigkeit verleiten lässt. Und Farbe ist was furchtbar Teuflisches, was auch unheimlich daneben gehen kann und wo man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein muss in der Verwendung. Also Farbe sollte wirklich immer wohl überlegt sein und eher sparsam letztlich eingesetzt werden. Also das ist mein großes Problem, dass die Leute einfach dazu neigen, weil es einfach hübsch ist und da tut man halt dann, glaube ich, viel Farbe geben und so. Ja, was sehr wichtig ist bei Farbe, das muss man sich auch gut überlegen, dass sie Farbe zum Beispiel nur dann erkennen können, wenn die Linie eine bestimmte Stärke erreicht hat. Also das muss man sich dann im Einzelnen auch anschauen. Und speziell wenn Sie mit dem Beamer arbeiten, das sieht man ohnehin immer wieder, muss das Zeug dann auch noch wesentlich kräftiger sein. Also wenn Sie Präsentationen machen, können Sie davon ausgehen, dass Sie in der Regel noch ein bisschen mehr klotzen müssen, wie wenn der Bildschirm betroffen ist. Also Sie sehen, wenn die Linien sehr dünn sind, sehen Sie die Farbe einfach nicht und können auch nichts unterscheiden. Also das ist ein Problem, mit dem Sie sich auseinandersetzen müssen. Sie können, also das ist wieder diese Geschichte mit dem natürlichen und unnatürlichen Mapping, Sie können Farbskalen für Mapping verwenden, aber das müssen Sie auch irgendwie intelligent machen. Also zum Beispiel bei diesen Häusern und Hausbau und Apartment hat es eine Skala gegeben für Preis und das war eine Skala, die relativ einsichtig offensichtlich war. Die haben Rot für, glaube ich, für einen hohen Preis und Weiß für einen geringen Preis genommen und was dazwischen ist, war sozusagen die Skala für die Werte, die dazwischen liegen. Also Rot hoher Preis, Orange etwas weniger, Gelb noch weniger und Weiß ist halt billig. Und da haben die Leute, die das untersucht haben, herausgefunden, dass das offensichtlich eine naheliegende Visualisierung ist, weil die Leute sich das leicht gemerkt haben und weil es offenbar wirklich plausibel war und ein natürliches Mapping eben war. Und dann gibt es so Sachen wie das Rot für große Elemente und Blau für kleine Elemente verwendet werden kann. Also das offensichtlich ist das auch etwas, was relativ naheliegend ist und von Leuten gut verstanden wird. Bei Farbe muss man auch immer dazu sagen, Farbe ist halt auch ein Problem in dem Zusammenhang, dass es kulturell sehr unterschiedlich interpretiert wird. Also es ist nicht nur kulturell sehr unterschiedlich interpretiert, sondern wenn Sie an Rot denken, ist das eine Farbe, die einfach auch sehr unterschiedliche Interpretationen hat in unserem Kulturkreis. Also Rot wird einerseits dazu verwendet, um Gefahr zu signalisieren, die rote Ampel zum Beispiel oder irgendwelche Verkehrszeichen oder so, aber auf der anderen Seite ist Rot ja auch die Farbe der Liebe, die roten Herzen und so. Also da gibt es unterschiedliche Interpretationen, also in dem Sinn muss man sich das auch dann überlegen, ob wenn man Farbe quasi symbolisch einsetzt, wie und wo und wann man das tut und ob das auch von den Leuten verstanden wird. Ja, Sie können auch Graustufen einsetzen, also an sich, ich persönlich finde Graustufen immer sehr edel und sehr schön und es kommt am Bildschirm auch sehr gut und Sie haben bei Graustufen nicht dieses furchtbare Problem, dass die auf dem einen Bildschirm völlig anders ausschauen wie auf dem anderen Bildschirm. Also ich habe einmal gemeinsam mit zwei Kolleginnen ein System entworfen, wo ich irgendein wunderschönes, zartes Grün ausgesucht habe auf meinem Laptop und dann habe ich uns in Schweden auf einem anderen Bildschirm angeschaut und zwar irgendwie, ich weiß nicht, ob man die Farbe nicht gegeben hat oder was, das war so ein widerwärtiges Grasgrün, das ich völlig entsetzt war. Und das ist natürlich ein Problem, das wir bei Farbe auch immer haben, dass die Dinge einfach auf einem anderen Bildschirm komplett anders ausschauen können. Und das ist etwas, dem Sie mit Graustufen entgehen können, weil bei den Graustufen einfach die Unterschiede nicht so wahnsinnig groß sind. Das Problem, das Sie bei Graustufen haben, ist, dass die Unterscheidungsfähigkeit des menschlichen Auges für Graustufen nicht sehr hoch ist. Also Sie können, was weiß ich, so ungefähr 5 Abstufungen oder so können Sie wählen, das kann man auch unterscheiden. Und kann man, also wenn Sie zum Beispiel in so wie diese Muster, bei diesem Beispiel für das natürliche Mapping, aber viel mehr wie 5 Abstufungen bei Graustufen ist letztlich nicht drinnen, das kann das menschliche Auge dann nicht, also ja, natürlich können wir es unterscheiden, aber also wenn man zum Beispiel so Muster auf irgendwelchen Karten macht oder so, sieht man dann quasi diese Unterschiede nicht mehr. Ja, das sind diese Virtual Worlds. Da kann man auch andere Dinge auf der Virtual Worlds, kann man auch andere Dinge verstehen. Also ich kenne den Begriff auch in anderen Zusammenhängen. Und in diesem Zusammenhang ist es so, also Sie haben die Erklärung dann auf der nächsten Seite, in diesem Zusammenhang ist es so, ja, das ist der Robert Spence, das ist sozusagen das Buch, auf das ich mich in diesem Zusammenhang beziehe, und das ist ein Zitat aus dem Buch. Der hat das auf Englisch so schön ausgedrückt, dass ich irgendwie die Kraft nicht gehabt habe, das jetzt in Deutsch zu übersetzen. Er geht davon aus, dass insbesondere im WWW, also das ist sozusagen die Problematik, die Leute, die diese Visualisierung entworfen haben, dieses Star-Cursors, gehen davon aus, dass man im Web, also ich sehe das Problem nicht so dramatisch, aber die gehen davon aus, dass man im Web sehr viel Information finden kann, aber dass ein großes Problem in dem Zusammenhang ist, dass man mit den anderen Leuten nicht kommunizieren kann. Und sie möchten eine Visualisierung entwerfen, über die man mit anderen Menschen im Web über Webinhalte kommunizieren kann. Und dazu haben sie diese anthropomorphen Star-Cursor erfunden, also auch wieder anthropomorph in dem Sinn, dass sie versuchen, technische Dinge in irgendeiner Form zu vermenschlichen. Und da werden eben Menschen als so Sterne dargestellt und die haben verschiedene Eigenschaften. Also was für sich Eigenschaft ist eben die Farbe ist eine Eigenschaft, die Form des Körpers ist eine Eigenschaft, dann die Gestaltung dieses Auges da in der Mitte ist eine Eigenschaft und das da hier, das ist die Aura, das ist eine Eigenschaft und auch die Haltung und so. Also da können Sie sehr viele Dinge ausdrücken mit all diesen Dingen. Und Sie können zum Beispiel mit der Körperhaltung können Sie eine Stimmung ausdrücken und das sind halt irgendwelche, was Sie da sehen, das sind freundliche Star-Cursors, die irgendwie Buch steht Welcoming, also die sozusagen Einladung auf Deutsch klingt ein bisschen doof, aber die sozusagen freundlich sein wollen und die jemanden akzeptieren, die akzeptierend sind, die jemanden in irgendeiner Form einbeziehen wollen und so und die nicht abweisend sind. Also das soll diese Darstellung ausdrücken und wenn die irgendwie abweisend sind, dann schauen sie halt ganz anders aus, dann ist das so ein Kreis, der so sozusagen sind dann so Star-Cursors, die irgendwie so gestaltet sind und die nach außen hin abgeschlossen sind und die auch eine ganz andere Aura haben, also diese Punkte, die da herum gehen. Und damit wollen die halt versuchen, dass man seine Persönlichkeit irgendwie ins Netz stellt. Und der Grund, warum sie sowas verwenden, solche Sterne, ist unter anderem, weil sie meinen, dass es gute Gründe gibt, dass man könnte natürlich auch Fotos von sich selber ins Netz geben oder eben Videoconferencing machen oder so. Und sie sagen, dass das nicht zielführend ist, unter anderem aus Privacy-Gründen, also dass man nicht seine Identität nicht immer im Netz preisgeben will. Ich meine, es ist bekannt, dass eine der großen attraktiven Features des World Wide Web und überhaupt des Internet ist, dass man auch unter anderem Namen auftreten kann, dass man seine Identität nicht unbedingt immer preisgeben muss, dass man sich verkleiden kann als irgendetwas anderes und so. Und diese Star-Cursors sind also eine Möglichkeit, um diese Eigenschaft des Internet beizubehalten, wo sie sich selber eine Person geben können, wo sie als jemand, als eine Lieblingsperson zum Beispiel, als eine erwünschte Person auftreten können und sie wählen halt dann irgendeinen Star-Cursor und wählen dann auch immer die entsprechenden Stimmungen dazu und die entsprechenden Einstellungen und so weiter. Also das wäre eben eine Möglichkeit, das ist ein bisschen eine verspielte Möglichkeit, wie sie ihre Persönlichkeit, wie sie eine Wunschpersönlichkeit von sich selber ins Netz stellen können. Und Gefühle ausdrücken können, Emotionen ausdrücken können, wie sie mit anderen Menschen im Netz interagieren können. Ohne dass man sozusagen dann sieht, wie sie ausschauen. Ja, und jetzt als Zusammenfassung zu dieser Geschichte der Repräsentation, ich habe das schon angedeutet, es ist, also ich habe das jetzt einmal dargestellt und also das ist auch das, was Benz in dem Zusammenhang sagt, dass es schwierig ist, in dem Zusammenhang Empfehlungen zu geben, weil also aus zwei Gründen, erstens hängt das immer sehr stark vom Kontext ab. Also Sie müssen das dann letztlich entscheiden, je nach Anwendung und je nach Zielgruppe, die Sie ausgesucht haben. Also das ist die eine Problematik. Und die andere Problematik ist, dass es einfach auch viel zu wenig Forschung in dem Zusammenhang gibt. Also es ist ein prinzipieller Grund, der vermutlich nicht wirklich überwindbar sein wird, weil Sie letztlich bei jeder konkreten Entwicklung einer Visualisierung sich anschauen müssen, an wen richtet sich die Visualisierung und wie ist meine Zielgruppe beschaffen, wollte das überhaupt. Es wird einfach Leute geben, die, was weiß ich, gewisse verspielte Visualisierungen einfach nicht haben wollen, aus grundsätzlichen Gründen, weil das für die nicht attraktiv ist und weil es, ich weiß nicht, also es gibt Leute, die sozusagen verspielte kindliche Sachen im Netz einfach ablehnen, weil sie sagen, ich will mich nicht verarschen lassen und ich bin ja ein ernsthafter Mensch und ich möchte gern auf ernsthafte Weise mit dem Netz umgehen. Also das ist einfach eine Einstellungssache. Und dann wird es Leute geben, für die das sehr attraktiv sein wird, wenn das ein bisschen verspielter ist und so. Also in dem Sinn können Sie nicht von vornherein sagen, ob irgendeine Visualisierung gut oder schlecht ist. Letztlich müssen Sie, also das ist etwas, was ich immer wieder sage, letztlich müssen Sie die Benutzer und potenziellen Benutzer und Benutzerinnen fragen, ob die das haben wollen oder ob die das nicht haben wollen. Das ist natürlich ein mühsamer Prozess, aber ich denke, in vielen Fällen wird man daran nicht vorbeikommen, wenn man sinnvolle Visualisierungen entwickeln will, dass man die Benutzer und Benutzerinnen fragt. Es wird sicherlich auch auf die Aufgabenstellung ankommen oder viele andere Kontextvariablen. Also das ist etwas, wo man grundsätzlich, das ist eine grundsätzliche Problematik in dem Zusammenhang, dass man auf den Kontext Rücksicht nehmen muss. Und wie gesagt, das andere ist, dass es einfach sehr wenig Forschung gibt. Und das hängt unter anderem damit zusammen, das habe ich schon erwähnt, dass Visualisierungen in der Regel komplexe Dinge sind, die mehrere Repräsentationsformen verwenden. Also die, Sie haben das gesehen mit dem Altimeter, das auf der einen Seite diese Höhe als Repräsentationsform verwendet, das Zahlenwerte in diesem Altimeter hat und das Farbe als Repräsentationsform verwendet. Und sowas ist dann wahnsinnig schwierig zu untersuchen, weil Sie wollen jetzt untersuchen, ob das effizient ist und ob die Piloten oder Pilotinnen jetzt wirklich schnell reagieren können. Und Sie können aber letztendlich nicht entscheiden, liegt das an der Farbgebung, liegt das an der Visualisierung durch die Höhe oder liegt das daran, dass die Zahlen so leicht erkennbar sind. Wenn Sie das untersuchen, können Sie das nicht wirklich unterscheiden. Und das macht das wahnsinnig schwierig, letztlich da wirklich gesicherte empirische wissenschaftliche Aussagen zu treffen, weil sie normalerweise bei Visualisierungen eben diese große Komplexität haben werden. Und weil es, also es ist natürlich vorstellbar, dass man jetzt das versucht auseinanderzunehmen, aber das sind halt dann wieder unnatürliche Situationen. Also sie werden nicht irgendwie eine Visualisierung für Piloten und entwerfen, die nur auf dieser Höhe beruht, weil da können sie nichts mehr sagen, weil damit, weil es keine realistische Aufgabe gibt, mit der sie testen können, ob wirklich nur die Höhe jetzt da einen Einfluss ausübt. Also das macht das Testen auch sehr schwierig, weil es oft schwierig ist, einfach wirklich da eine isolierte Aufgabe sich auszudenken, wo das sinnvollerweise zu testen ist. Dass sie sagen, jetzt teste ich einfach nur den Einfluss der Höhe oder ich teste nur den Einfluss der Farbe oder so. Weil einfach sinnvollerweise normalerweise mehrere Repräsentationsformen kombiniert werden. Also das macht das relativ schwierig. Wie gesagt, man versucht halt auch in dieser Community unter den Leuten, die sich mit Visualisierung beschäftigen, auch Richtlinien in dem Zusammenhang zu entwerfen und damit man zumindest irgendwas in der Hand hat, was man da auswählen soll, Aber letztlich ist es so, dass man doch ein bisschen auf den gesunden Menschenverstand angewiesen ist. Und das macht es natürlich umso noch umso wichtiger, dass Sie User-Testing machen, wenn Sie Visualisierungen machen. Und das, auch das einfachste User-Testing ist, also Sie fangen so zwei, drei Leute zusammen und setzen die vor den Bildschirm und sagen, schaut sich das an und wir schreiben halt einfach mit, was euch dabei auffällt. Ist man immer besser, wie gar kein User-Testing, muss ich sagen. Also man kann das im Zweifelsfall auch relativ schlicht gestalten. So, jetzt komme ich zu einem Aspekt noch, den ich recht wichtig und recht spannend finde. Das ist die Geschichte mit den Multiple Views. Bis jetzt habe ich dann Dinge gezeigt, die sozusagen Standalone-Visualisierungen sind. Sie haben aber sehr oft den Fall, dass Sie mehrere Visualisierungen kombinieren. Und das ist etwas, was an sich sehr, das ist sehr arbeitsaufwendig, muss ich auch dazu sagen. Aber es ist also etwas, was durchaus sinnvoll ist. Es gibt auch empirische Untersuchungen im Zusammenhang mit diesen Multiple Views, die zeigen, dass das durchaus sinnvoll eingesetzt werden kann und dass Leute mit Multiple Views bessere Ergebnisse erzielen. Und was sind jetzt Multiple Views? Ich meine, da gibt es jetzt auch definitorische Schwierigkeiten, aber das ist so ein eingeführter Begriff. Deswegen möchte ich das so einmal so bei dem Begriff belassen. Grundsätzlich sind Multiple Views Tools, die mehrere Visualisierungen zusammenfassen. Also Sie haben sozusagen für eine Problemstellung, für einen Datensatz, haben Sie mehrere Visualisierungen. Also das ist zum Beispiel, wir haben, ich werde dann noch ein Beispiel zeigen in diesem Rahmen mit dem anorektischen Mädchen. Das ist ein Datensatz und das wird, da gibt es ein Tool, wo drei Visualisierungen zusammengefasst sind. Und wo dieser Datensatz mit Hilfe von drei Visualisierungen dargestellt wird. Und was bringt das, außer dass Sie sehr viel Arbeit und sehr viel Mühe haben? Der Vorteil von solchen Multiple Views ist, dass Sie eine unterschiedliche Sicht auf die Daten bekommen und dass Sie Probleme oder Muster oder Zusammenhänge, die Sie unter Umständen in der einen Visualisierung nicht sehen können, weil das einfach nicht dargestellt wird, die sehen Sie dann in der anderen Visualisierung. Und dadurch, dass Sie zwischen diesen Visualisierungen hin und her springen, es ist so, dass also die Vorstellung bei Visualisierungen ist ja auch nicht die, dass Sie das einfach einmal anschauen und dann haben Sie die Erkenntnis und dann gehen Sie nach Hause und sagen, wunderbar, ich bin jetzt weiser geworden, sondern die Vorstellung bei Visualisierungen ist ja auch immer, das habe ich schon öfter erwähnt, ist auch immer, dass Sie ein starkes Element der Interaktivität haben und dass Sie interagieren, dass Sie arbeiten mit diesen Visualisierungen und dass Sie Hypothesen bilden. Und Sie versuchen eben dann Hypothesen zu generieren und Sie schauen sich die unterschiedlichen Visualisierungen an und schauen, passt das, passt diese Hypothese, ist das halbwegs korrekt, was ich mir da ausgedacht habe, oder ist das eigentlich ein Unsinn, was ich da formuliert habe. Also das ist ein wesentlicher Aspekt in dem Zusammenhang mit der Visualisierung und Multiple Views können das in spezifischer Weise unterstützen. Weil ich eben mehrere unterschiedliche Visualisierungen anschaue und Dinge, also eine Hypothese, die unter Umständen durch eine Visualisierung nicht bestätigt wird, aber unter Umständen durch die andere. Ja, also das ist im Wesentlichen, sind das Multiple Views. Es gibt verschiedene Eigenschaften von Multiple Views, die recht spannend sind, wie Sie diese Visualisierungen zusammenfügen können. Es ist so, wenn Sie mehrere Visualisierungen auf einem Haufen haben, ich zeige Ihnen das vielleicht, dass Sie sich das einmal vorstellen können, sowas wäre zum Beispiel Multiple View, das wäre ein Beispiel. Also Sie haben einen Datensatz, da geht es darum, dass Sie diese File-Folder als Vektoren, also Sie haben das Betriebssystem und in diesem Betriebssystem haben Sie Files und Ordner. Und Sie möchten das visualisieren, damit Sie einen besseren Überblick über die Daten, die Dateien auf Ihrem Rechner haben. Und da gibt es jetzt mehrere Formen der Visualisierung. Das eine ist, kennt man vom letzten Mal, das Hyperbolic Tree. Das da oben, das ist ein Scatterplot, also das ist so eine zweidimensionale Darstellungsform, wo Sie zwei Achsen haben. Eine horizontale und eine vertikale Achse und unterschiedliche Daten auftragen. Also das war Scatterplot, dann haben Sie eine Tabelle, das kennen wir eh alles, und dann haben Sie hier dann eine Darstellung des einzelnen Dokuments. Also das wären so Multiple Views, sie haben sozusagen vier Views, in denen sie die Daten darstellen können. Hier ist bei den Scatterplots auf der einen Achse, also auf der Y-Achse aufgetragen, die Größe der Dokumente und auf der X-Achse steht zwar im Text nicht, aber ich vermute, das ist das letzte Modifikationsdatum oder so irgendwas. Ja, und was Sie jetzt bei diesen Multiple Views zum Beispiel machen können, ist, es ist normalerweise so, dass die nicht einfach so nebeneinander stehen, sondern Sie können auch Dinge tun, wie etwa, ja, ich sage es im Konkreten, etwas, was Brushing und Linking heißt. Brushing und Linking bedeutet, dass wenn Sie etwas in einer Visualisierung auswählen, dass es auch in einer anderen Visualisierung ausgewählt wird. Also Sie wählen hier einen Folder, einen Ordner aus und der wird dann automatisch da oben auch ausgewählt. Also das ist Brushing und Linking. Das heißt, wenn Sie irgendetwas in einer Visualisierung anschauen, sehen Sie automatisch, also dass auch die Highlighter in einer anderen Visualisierung. Dann, was Sie auch haben, ist Overview und Detail. Also Sie haben sehr häufig, das ist etwas, was sehr sinnvoll ist bei solchen Multiple Views, dass Sie Dinge auf einem unterschiedlichen Aggregationsgrad haben, auf einer unterschiedlichen Aggregationsstufe. Also Sie haben hier eine sehr hohe Aggregationsstufe, nämlich die Struktur der Ordner auf diesem Rechner, und da gehen Sie eine Stufe runter, da sind Sie sozusagen auf dieser Ebene der Files in einem Ordner. Also oben haben Sie die Ordnerstruktur, hier haben Sie die Ordnerstruktur und da wählen Sie einen Ordner aus und da haben Sie dann die Files, die in diesem Ordner drinnen sind. Das wäre Overview und Detail View, also eine allgemeine Überblicksansicht und eine detailliertere Ansicht. Dann Drill Down ist etwas, was damit zusammenhängt. Sie gehen sozusagen hierarchisch in einer Hierarchie hinunter. Ja, zum Beispiel da im Hyperbolic Tree können Sie hierarchisch navigieren. Und sind schon meistens Scrolling. Also Synchronized, glaube ich nicht. Synchronized Scrolling heißt, dass sie sozusagen synchronisiert, dass der Bildschirm ausschließlich auch anpasst. Also wenn Sie etwas anderes auswählen in der einen Visualisierung und das ist in der anderen Visualisierung am Bildschirm nicht sichtbar, verändert sich der Bildschirm auch entsprechend. Also sie scrollen sozusagen gleichzeitig. Ja. Das wären Multiple Views und das, also ich persönlich halte es für ein sehr, wie gesagt, es gibt empirische Untersuchungen, also da habe ich auch ein Literaturzitat, also ein Artikel, der im Netz steckt, ich habe den gestern wieder mal runtergeladen, der mir verloren gegangen ist, Martin Schneiderlein, die haben sehr viele, also nicht nur eine Artikel, die haben auch sehr viele andere Dinge zu Multiple Views geschrieben, die sehr spannend sind und haben auch empirische Untersuchungen in dem Zusammenhang gemacht. Jetzt haben auch andere Leute sich damit beschäftigt. Also es gibt empirische Untersuchungen, die zeigen, dass das im Prinzip eine sehr sinnvolle Methode ist und durchaus zielführend ist. Wie gesagt, das Problem in dem Zusammenhang ist, dass es wahnsinnig arbeitsaufwendig ist, solche Multiple Views zu entwickeln. Und also das ist der Inhalt dieses Snap-Together-Artikels, das Snap-Together ist ein Tool und die haben sich damit beschäftigt, weil es normalerweise, wenn sie mit Visualisierungen arbeiten, ist es so, dass sie irgendwelche Tools im Netz gibt, die Shareware-mäßig sind oder was weiß ich, in irgendeiner Form kommen sie immer zu irgendwelchen Visualisierungstools, also es ist meistens so, dass sie die nicht selber programmieren und wenn sie jetzt Multiple Views machen, haben sie drei oder vier Tools, die alle von irgendwo anders herkommen und die völlig anders programmiert sind und eigentlich nicht zusammenpassen. Und die schwer integrierbar sind und wo sie auch diese Dinge nicht machen können, wie mit dem Brushing und Linking und Audio und Detail und so weiter. Weil sie ja da gleichzeitig, also da müssen sie ja durch die Programmierung gewährleisten, dass die gemeinsam bearbeitet werden. Und das ist an sich meistens ein nicht triviales Problem. Und dann auch von Schneidermann, die haben versucht, dieses Problem zu lösen, wie man mit bereits fertigen Visualisierungstools das überwinden können kann. Und haben eben dieses Net Together. Ob das wirklich funktioniert, weiß ich nicht, aber die haben zumindest das entworfen. Und dieses Net Together soll eben Tools, Visualisierung, einzelne Visualisierungstools, die aus unterschiedlichen Quellen kommen, kompatibel machen. Also das ist der Inhalt dieses Artikels. Aber sie haben sich auch mit anderen Dingen in dem Zusammenhang hier beschäftigt, auch mit empirischen Untersuchungen, die das testen, wie sinnvoll Multiple Views sind und im Prinzip, also widerstellt, man weiß nicht wirklich, warum das, also man kann mir fallen theoretisch ein paar gute Gründe ein, warum das sinnvoll ist, mit Multiple Views zu arbeiten und das versucht auch auszuführen, eben diese Geschichte mit der Hypothesenbildung und mit der Interaktion mit den Tools. Also es ist an sich ein durchaus sinnvoller Ansatz, was auch empirisch zu bestätigen ist, aber wie gesagt, es ist man kann es nicht völlig eindeutig nachweisen, warum das so ist. So, und jetzt komme ich zu dem viel angekündigten Beispiel, das ich gern darstellen möchte, für Beispiel für Visualisierungsmethoden. Ich habe auch heute schon einiges darüber erzählt. Wie gesagt, es geht um anorektische Mädchen, die im allgemeinen Krankenhaus von einem Arzt und einer Therapeutin behandelt werden. Und die Geschichte ist die, dass die sehr viele Fragebögen ausfüllen müssen, diese Mädchen. Und zwar von Anfang durchgehend, also nicht nur zu einem Zeitpunkt, sondern zu mehreren Zeitpunkten. Also in dem Moment, wo sie kommen, wird einmal eine Anamnese gemacht, also eine Aufnahme des Problemzustandes und der Krankheit, der Vorgeschichte ihrer Krankheit. Da müssen sie schon Fragebögen ausfüllen, das müssen die Eltern auch oft Fragebögen ausfüllen, das sind Mädchen, wirklich Mädchen, also unter 18 oder so. Und während der Therapie werden zu festgelegten Zeitpunkten wieder sehr viele Fragen ausgefüllt und am Ende natürlich auch wieder. Und da fallen unglaublich viele Daten an und das sind sehr große und sehr lange Fragebögen, die zusammengesetzt, also Fragebögen ist ein blöder Ausdruck, das zusammengesetzt, sie haben ausgewählt aus verschiedenen Fragebögen, Elemente, also so aus Persönlichkeitsfragebögen, was weiß ich, aus irgendwelchen klinischen Fragebögen, irgendwelche Depressionsskalen oder so. Und das haben sie zusammengesetzt und das sind zum Teil, müssen die wirklich, also ich weiß nicht, fast 1000 Fragen beantworten zu einem Zeitpunkt. Also da fallen unglaublich viele Daten an. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Anzahl der Mädchen relativ gering ist, also das sind irgendwie, ich weiß nicht, so im Schnitt 6-7 Mädchen, die an einer Therapie teilnehmen. Und es ist auch so, dass sie bei manchen Therapiegruppen eine hohe Ausfallsquote haben, weil manche Mädchen diese Therapie nicht zu Ende machen. Also die geben vorher auf und kapitulieren irgendwie vor der Therapie. Und die Daten, die da anfallen, sind statistisch praktisch nicht auszuwerten. Also da gibt es letztlich keine statistischen Methoden, mit denen man da sinnvolle Ergebnisse, also auch im wissenschaftlichen Sinn, also diese Therapeutin und der Arzt, die arbeiten auch wissenschaftlich und versuchen eben diesen Prozess der Anorexie, dieses Problem der Anorexie auch wissenschaftlich in einer Form fassbar zu machen und dazu dienen diese Daten. Und die haben halt gesagt, sie wollen irgendwie diese Daten auswerten. Und ich habe das letzte Mal schon erzählt, bis dato war das so, dass sie riesige Tabellen ausgedruckt haben, die an die Wand gelegt haben und dann vor den Tabellen gestanden sind und versucht haben, irgendwelche Ergebnisse aus diesen Tabellen abzulesen und zum Schluss gekommen sind, dass das eigentlich eine unzureichende Methode ist und dass man auf diese Art und Weise letztlich nicht arbeiten kann. Und ihr Wunsch war eben, dieses Problem mit einer Visualisierung zu lösen. Und ihr Ziel ist, also wenn ich jetzt sage, sie wollen den Therapieprozess wissenschaftlich untersuchen, ihr Ziel ist zum Beispiel herauszufinden, also das ist eines der wesentlichsten Ziele, herauszufinden unter anderem, welche Variablen, aus welchen Variablen man ableiten kann, dass ein positiver Therapieverlauf stattfinden wird. Also was weiß ich, man kann zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt außerhalb der Persönlichkeit der Mädchen, aber es hängt zum Beispiel sehr stark davon ab, wie auch die Eltern psychisch krank sind oder nicht, wie der Therapieverlauf ist. Also wenn die Eltern selber auch schon große Probleme haben, dann ist absehbar, dass der Therapieverlauf nicht besonders positiv sein wird. Also das ist ein, das nennt man dann Prädiktoren, also das ist sozusagen ein Prädiktor, der einen positiven Therapieverlauf eher unwahrscheinlich macht. Und dann gibt es Prädiktoren, die einen positiven Therapieverlauf eher wahrscheinlich machen. Also das ist etwas, was Sie aus wissenschaftlichen Gründen herausfinden wollen und einfach wissen wollen, um dieses Phänomen der Anorexie verstehbar zu machen. Sie wollen eben wissen, wie das zusammenhängt, auch bestimmte Persönlichkeitsvariablen. Also es ist so, dass diese anorektischen Mädchen zum Beispiel auch sehr wenige Freunde und Freundinnen haben, soziale Probleme haben, Probleme mit der sozialen Interaktion. Und auch das, also da wollen sie eben herausfinden, wie ist das jetzt mit der sozialen Interaktion und gibt es bestimmte Eigenschaften in der sozialen Interaktion, die einen eher positiven Therapieverlauf wahrscheinlich machen, gibt es eine Eigenschaft der sozialen Interaktion, die einen negativen Therapieverlauf wahrscheinlich machen und so. Und letztlich kann man natürlich auch die Therapie dann entsprechend gestalten. Also insbesondere, wenn Sie sich den Ablauf anschauen, kann man unter Umständen dann sagen, ich kann die Therapie anpassen an gewisse Sachen. Also wenn ich bestimmte sehr charakteristische Phänomene plötzlich sehe in diesen Daten, die auf bestimmte therapeutische Interventionen, also auf die Art, wie die in der Therapie mit den Mädchen umgehen, zurückzuführen sind, kann ich sagen, ja, das hat eher positiv gewirkt, das hat eher negativ gewirkt. Und das ist ein sehr wesentlicher Aspekt. Die Daten, die hier anfallen, sind zeitabhängige Daten. Also das sind Daten, die sich im Zeitverlauf ändern. Also es ist so, dass die dieselben Fragebögen immer wieder bekommen und das angeschaut wird, wird das jetzt Gänsefüßchen besser oder schlechter. Ich habe schon gesagt, das ist immer ein linearer Prozess, aber wie verhalten sich diese Daten im Zeitablauf? Also ja, das wird man dann später noch sehen. Und gibt es sozusagen typische, zum Beispiel Cluster unter diesen Mädchen, die da therapiert werden? Gibt es typische Gruppen von Mädchen, die gemeinsame Eigenschaften haben? Also, das wäre ein Muster. Also, wie ist das, wenn ich mehrere Mädchen vergleiche in ihrem Therapieverlauf und so? Also, das sind so die Dinge, die die Leute im Paar wissen wollten. Und jetzt gibt es mehrere Formen der Visualisierung. Das ist ein Projekt, kann man nicht sagen. Es sind mehrere Projekte, die gemeinsam im Institut für Softwaretechnik entworfen worden sind. Ich habe dann jeweils auch immer dazu geschrieben, wer das entwickelt hat. Und ja, wie gesagt, da habe ich jetzt einmal die German Faces dargestellt. Über die Problematik der German Faces habe ich schon was gesagt. Eine weitere Problematik, die, wenn Sie mit Visualisierungen zu tun haben, werden Sie darüber in vielen Fällen immer wieder stolpern, das ist die Problematik der fehlenden Werte. Was tun Sie mit fehlenden Werten? Bei den German Faces können Sie entweder das ganze Gesicht weglassen oder Sie können einfach die Werte nicht darstellen. Also, aber das ist dann eine Entscheidung, wie Sie es am besten darstellen müssen. Das ist nicht trivial. Ich habe Ihnen da geschrieben, nur damit Sie wissen ungefähr, um was für Arten, was da an Daten erhoben wird, weil das so Dinge sind, die da immer kommen. Also der BMI ist ein sehr bekannter Body Mass Index. Also jeder, der mal versucht hat abzunehmen, wird mit dem Body Mass Index konfrontiert worden sein. Dann ist also Depression ist eine wichtige, also das sind wahnsinnig viele Skalen, nicht nur ein paar, um Ihnen ein Beispiel zu geben, was da für Daten erhoben werden. Depression, dann soziale Phobie, also das ist so Sozialverhalten, oder ziehen sich die insgesamt zurück oder sind die eher so, dass sie Kontakt suchen oder so. Ist, wie gesagt, bei anorektischen Mädchen eher selten der Fall, das sind eher welche, die Einzelgängerinnen sind, die wenig soziale Kontakte haben, dann Self-Gratification ist eine Variable, die beschreibt, ob man sich selbst was gönnt. Also es ist so, dass anorektische Mädchen normalerweise fast selbstwählerisch sind, in dem Sinn, dass sie, also dass sich nichts gönnen ist, nicht nur beim Essen, sondern auch bei anderen Sachen. Also die haben das Gefühl, sie müssen da und joggen gehen und sie dürfen nicht fernsehen und sie dürfen keinen Spaß haben und so. Und es muss da, also ihr Leben muss da sehr leidvoll ablaufen. Und je eher sie sich, also auch in anderen Bereichen, nicht nur beim Essen, je eher sie sich was gönnen, also auch beim Fernsehen, dass sie einmal sagen, ich setze mich jetzt einmal 2 Stunden vor dem Fernseher und mache es gemütlich oder so, das ist schon ein positives Zeichen bei denen. Und Appetitlosigkeit, das ist wie bei dir, also, dass sie dann eben das Gefühl haben, sie haben können tun, dass sie wollen nichts essen. Also das ist eben ein Beispiel. Und wie gesagt, bei den Journal Faces, jede dieser Skalen kann dann in irgendeiner bestimmten Form hier dargestellt werden, durch entweder durch die Größe der Augen oder durch die Stellung der Augenbrauen oder durch die Form des Mundes oder die Form des Gesichtes. Da oben ist ein bisschen ein dickeres Gesicht und da oben ein ganz, ganz schmales Gesicht, die Anzahl der Haare und so. Also da können Sie viele Sachen machen. Und wie gesagt, in dem Zusammenhang ist halt, das ist bei jeder anderen Visualisierung auch ein Problem, in dem Zusammenhang ist die Frage, was machen Sie, wenn Sie fehlende Werte haben. Das ist bei, wenn Sie Fragebogenuntersuchungen darstellen, und das ist aber auch bei vielen anderen Sachen. Also werden Sie immer damit konfrontiert sein, dass irgendwelche Werte, also immer nicht, aber es wird sehr viele Fälle geben, wo Sie mit diesem Problem umgehen müssen. Was tue ich, wenn ich fehlende Werte habe? Und das ist ein im Prinzip unlösbares Problem, und Sie können nur im Einzelfall letztlich dann sagen, das und das könnte sinnvoll sein. Es ist immer wirklich ein gravierendes Problem, was Sie damit tun. Was weiß ich, wie gesagt, bei den Journal Faces kann man entweder sagen, okay, ich habe ein Gesichter, die haben halt einfach keine Augen. Ist die Frage, können Sie daraus noch irgendetwas ableiten? Also, ich meine, wenn Sie einen schönen Verlauf haben, also da haben Sie, was Sie hier haben zum Beispiel, ist ein zeitlicher Verlauf. Also Sie haben 5 Patientinnen mit einem zeitlichen Verlauf. 3.9., 15.1., 15.4., 15.7. Und ja, und wie gesagt, wenn man weiß, was das alles bedeutet, kann man da sicherlich irgendetwas daraus ableiten. Also ich glaube, je mehr Haare ist, desto besser ist es. Also dann haben Sie da oben hier einen zeitlichen Verlauf, was eigentlich von den Haaren her, von dieser Variable, die den Haaren zugeordnet ist, durchaus immer besser wird. Aber Sie wissen einfach nicht, was zum letzten Zeitpunkt ist, weil da haben Sie einfach keine Werte. Wie gesagt, und da ja, muss man sich halt überlegen. Und das ist bei Fragebogenuntersuchungen, auch in vielen anderen Fällen ist es so, dass sie einfach die Daten nicht haben. Das ist so, dass bei den Fragebogen ausfüllen, kreuzen sie halt einfach nicht immer alles an und sie können die Leute nicht dazu zwingen, dass sie immer alles ankreuzen. Und das müssen sie sich halt überlegen, wie sie das machen. Ich sage es so, wie es ist, das ist ein offenes Problem, das wir im Moment auch noch diskutieren. Die Journal Faces habe ich, die Problematik mit den Journal Faces, das habe ich inzwischen dargestellt. Die nächste Visualisierung, das ist auch eine ganz, ganz bekannte Visualisierung, die von einem Mann namens Engelberg entworfen ist, das heißt Parallelkoordinaten. Bei Parallelkoordinaten ist eine multidimensionale Darstellung, also sie haben viele, viele Dimensionen. In dem Fall haben sie eben ganz am Anfang die Patientin, also sie haben hier wieder, ich glaube, diese 5 Patientinnen zu 3 Zeitpunkten. Sinne. Und da sehen Sie schon ein großes Problem bei diesen Parallelkoordinaten, dass das ein bisschen chaotisch ist, weil sich diese Kurven überlappen, wenn Sie sehr viele Daten haben. Also entweder Sie irgendwie auseinandernehmen diese Parallelkoordinaten, da können Sie dann noch Einzelwerte verfolgen, oder Sie können wirklich nur allgemeine Entwicklungen verfolgen bei den Parallelkoordinaten. So Parallelkoordinaten werden zum Teil auch bei sehr, sehr vielen Daten, bei Massendaten verwendet, wo Sie dann wirklich nur allgemeine Trends sehen. Und was Sie hier zum Beispiel sehr schön sehen, ist etwas, was Sie wirklich im ersten Blick sehen, das ist dieses I13, wenn ich mich recht entsinne, ist das, dass man sich erbricht nach dem Essen. Und Sie haben sozusagen hier den Fall, dass alle 5 Patientinnen zu keinem Zeitpunkt dieses Phänomen gehabt haben. Und das sehen Sie hier auf den ersten Blick. Also solche Sachen sehen Sie bei den Parallelkoordinaten relativ gut. Wie gesagt, es ist so, dass Sie da, also das, was weiß ich, bei diesen Scatterplots zum Beispiel, haben Sie immer nur 2 solche Koordinaten. Also das wäre sozusagen die X- und die Y-Achse. Das wäre ein Scatterplot, x und y, 2 Variablen, und da haben Sie sozusagen in dem Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Variablen. Und dann sind sozusagen 11 solche Achsen, nur sind die eben nicht in so einem Koordinatensystem angeordnet, sondern sie sind nebeneinander angeordnet. Also das ist immer jeweils eine Variable. Das erste ist die Patientinnenvariable und das sind, also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht im Einzelnen, was diese Variablen bedeuten, aber das sind eben solche Variablen, wie ich Ihnen schon versucht habe zu erklären, die aus diesen Fragebögen abgeleitet sind. Und das muss man halt dann immer auswählen. Also wie gesagt, in der Untersuchung gibt es wesentlich mehr Variablen, die untersucht werden, und das hat halt dann irgendwie physische Grenzen. Also, das können nicht alle auf einmal darstellen, und sie versuchen halt dann welche rauszufiltern und rauszukitzeln, die sie ganz besonders interessieren. Also dann nehmen sie halt diese, ich weiß nicht, 15 oder was das sind, nehmen sie raus von den, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber es sind 200 oder so solche Variablen, und aus denen wählen sie dann 15 aus, wo sie das Gefühl haben, die passen gut zueinander. Und bei denen habe ich die Vorstellung, also die Therapeutinnen, die haben ja auch aus der Therapie bestimmte Vorstellungen darüber, sozusagen was für Phänomene sich verabschieden können. Die kommen schon mit bestimmten Hypothesen daher, und nach diesen Hypothesen wählen sie dann die Variablen aus. Und wie gesagt, Parallelkoordinaten ist eine Möglichkeit, hier das Datenset darzustellen. Die einzelnen Variablen sind parallele Linien, die äquidistant sind, also gleicher Abstand. Die Anordnung, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, die Anordnung der Variablen hat eine große Auswirkung. Also Sie können gewisse Phänomene, wenn Sie was für sich diese Variablen irgendwie umordnen, also was für sich, wenn Sie zum Beispiel diese Gramos auseinanderreißen würden und MRFSF dazwischen tun würden, hätten Sie ein ganz anderes Bild. Also das ist etwas, was bei Visualisierungen oft ist, wenn Sie die Dinge irgendwie umordnen optisch, dann wird der Eindruck jetzt bekommen, und dann werden auch die Erkenntnisse, die Sie aus dieser Visualisierung ableiten können, andere. Also es ist auch da, es ist wichtig zu sehen, das ist was Interaktives, und das ist etwas, was auch mit diesen ganzen Visualisierungsmethoden den Benutzerinnen überlassen ist. Sie können als Benutzerin auswählen, wie diese Variablen angeordnet sind. Das macht nicht das System, sondern Sie können sagen, ich kann das auch umordnen. Und ich schaue mir mehrere Ordnungen an und dann schaue ich, ob sich da ein unterschiedliches Bild ergibt und ob da andere Muster sichtbar sind. Ja, was auch wichtig ist, dass Sie in den Parallelkoordinaten, also das ist ein Ziel der Parallelkoordinaten, dass Sie keinen Datenverlust haben. Also Sie können im Prinzip die Parallelkoordinaten vom KZ-Körper beliebig lang machen, und Sie müssen nicht aggregieren, also Sie müssen die Daten nicht zusammenfassen, Sie müssen nicht irgendwelche Daten rausschmeißen. Sie haben im Prinzip, vom Konzept her, haben Sie alle Daten verfügbar. Also es ist wirklich nur eine Frage des physischen Raums, aber im Prinzip können Sie das alle Daten da hineintun. Ja, und was Sie dann noch sehen, ist, dass es nicht nur, das ist eine Visualisierung, die nicht nur interaktiv ist, indem Sie, dass Sie die Dimensionen anordnen können, also diese Achsen anordnen können, sondern es ist auch in dem Sinn interaktiv. Sie können hier zum Beispiel eine Patientin auswählen. Und in diesem Beispiel ist die Patientin 1 ausgewählt zu drei Zeitpunkten. Also Sie sehen sozusagen die Werte der Patientin 1 zu drei Zeitpunkten, und was Sie hier ablesen können, ist, dass die Werte von der Patientin, was Sie nicht ablesen können, ist der zeitliche Verlauf, weil Sie das nicht sehen, aber man sieht, dass sie relativ stabil ist. Und das ist nicht da, also ich glaube, die ist auch relativ gut beisammen, was ich mir erinnern kann. Und die ist sozusagen in diesen und diesen I-Variablen ist sie relativ weit unten, was ich mir erinnern kann, in dem Fall relativ positiv ist, und in den anderen ist sie relativ weit oben, was ebenfalls positiv ist. Also da kann man, sieht man zumindest, dass sie generell relativ stabil im positiven Bereich sich bewegt. Das kann man da ableiten. So, und da haben Sie eben das Herbert Herzog entworfene Multiple View Tool mit, also das heißt Winquist, und das vereinigt eben jetzt da diese die Channel Faces des Scatterplots und Parallelkoordinaten. Da haben Sie ein bisschen andere Parallelkoordinaten, weil da haben Sie die Zeitpunkte, also da ist versucht worden, den Zeitablauf zu visualisieren und nicht die einzelnen Variablen. Also das ist ein wichtiger Unterschied. Das kann man natürlich nach Belieben wählen. Ja, und was Sie da auf der Seite noch haben, ist ein Hypothesenbaum. Ich habe schon gesagt, wichtig in dem Zusammenhang ist die Generierung von Hypothesen. Sie haben bestimmte Hypothesen, dazu wählen Sie bestimmte Dimensionen, bestimmte Variablen aus, und so ein Castle ist eine Hypothese, und die versuchen Sie dann zu prüfen. Was weiß ich, dass Sie sagen, Z 10 Variablen, die hängen irgendwie miteinander zusammen. Vermuten, dass diese Variablen irgendwie miteinander zusammenhängen und dass da irgendein Muster erkennbar ist, jetzt wähle ich die aus und setze noch ein paar andere Parameter und dann schaue ich mir an, wie diese Visualisierungen ausschauen und schaue, ob meine Hypothese korrekt ist oder nicht. Und die können Sie dann absprechen als solches und wieder anschauen. Und Sie haben natürlich diese Geschichte mit dem Linking und Brushing da, also dass Sie zum Beispiel irgendeine Variable oder irgendeine Person oder irgendeinen Zeitpunkt in einer Visualisierung auswählen und das wird dann in einer anderen Visualisierung auch gehighlightet. Ja, also die Sache mit den hierarchischen, also so irgendwelche hierarchischen Methoden, die Sie sonst bei den Multiple-Views haben, sind da eher nicht, weil das doch Visualisierungen sind, die auf einer Ebene sich bewegen. So, ja, und dann gibt es eine weitere Visualisierung, das sind Stubbiness, von Monika Lanzenberger entwickelt. Das sind quasi Parallelkoordinaten, die kreisförmig angeordnet sind. Also das ergibt irgendwie ein bisschen ein anderes Bild und es ist auch unterschiedlich, also das haben wir untersucht, die Monika Lanzenberger und ich, den Unterschied zwischen Parallelkoordinaten und Stubbiness und das, was man ablesen kann aus den Parallelkoordinaten und was man ablesen kann aus den Stubbiness, sind also durchaus unterschiedliche Dinge. Wobei die Stubbiness an sich ein relativ spannendes Visualisierungstool in dem Zusammenhang sind, wo man relativ viel anfangen kann damit. Und was sehr schön ist, also Sie haben hier wieder fünf Patientinnen zu drei Zeitpunkten und die können Sie vergleichen und mit der Linking und Brushing, Sie haben die Patienten 5 im Moment hier ausgewählt, die ist so bräunlich, während die anderen schwarz sind. Und jetzt können Sie schauen, also da können Sie auch wirklich den Zeitablauf sehr schön ablesen und schauen, ob sich da was verändert. Und das sehen Sie am Muster, also das ist etwas, was bei den StudyNet sehr spannend ist und was ich da beim nächsten noch besser zeigen kann. Sie haben wirklich also solche Muster, die Sie vergleichen können. Und das ist etwas, was aus gestaltpsychologischer Sicht sehr spannend ist. Es ist diese Darstellungsform, das Stubbiness ist eine sehr kompakte Darstellungsform, wo Sie also wirklich so Konturen sehen. Und aus diesen Konturen können Sie, also das ist auch wieder so ein Muster erkennen, aus diesen Konturen können Sie sehr rasch inhaltliche Schlussfolgerungen, semantische Schlussfolgerungen ziehen. Also das in dem Zusammenhang ist das sehr spannend und da können Sie wirklich sehr differenzierte Schlussfolgerungen auch daraus ableiten, wenn Sie mit diesen Stubbiness umgehen. Das ist ein großer Vorteil von den Stubbiness. Ganz kurz zu den Stubbiness, es ist eine, kann man als geometrische Glyphen beschreiben. Die Definition von Glyphen, ja, ich übergehe das einmal, also ich bin nicht ganz glücklich mit dieser Definition. Wie gesagt, wichtig ist diese Geschichte mit den Gestaltgesetzen und dass man den Burgenbuch interpretieren kann. Ja, und auch die sind interaktiv. Und kurz zu den Vorteilen und Nachteilen. Es sind unterschiedliche Ähnlichkeiten, sind leicht erkennbar und hohe Komplexität und motivierend. Nachteil ist, das habe ich schon bei den Parallelkoordinaten gesagt, und das ist bei den Stubbiness natürlich auch so, Datenlinien mit gleichen Werten überdenken sich. Also es ist nicht immer völlig eindeutig, es ist manchmal ein Problem bei der Interpretation. Das ist ein bisschen schwierig. Sie haben außerdem, das ist im Gegensatz zu den Parallelkoordinaten, ist die Anzahl der Achsen beschränkt. Also Sie können nicht beliebig viele Achsen da im Kreis anordnen. Und es ist auch die Anzahl der Stubbiness, die Sie gleichzeitig betrachten können, beschränkt. Also wenn Sie sich anschauen, Sie können sozusagen nicht beliebig viele Zeitpunkte zum Beispiel da visualisieren. Also das, was ich meine, das ist in dieser Therapie nicht der Fall, dass Sie so viele Zeitpunkte haben, aber stellen Sie sich vor, Sie haben 30 Zeitpunkte, das ist unübersehbar. Also das können Sie einfach, das macht keinen Sinn, das zu visualisieren, weil Sie damit nicht mehr umgehen können, weil das einfach die menschliche Wahrnehmungsfähigkeit überschreitet. So, die letzte Visualisierung mache ich jetzt noch ganz am Schluss ganz geschwind. Ist dasselbe Problem, aber eine völlig andere Visualisierung, die relativ neu entwickelt worden ist von Klaus Hinum. Das Ding heißt KW++ und wie gesagt, macht das genau dasselbe. Sie haben denselben Datensatz und Sie haben hier kreisförmig eine Anzahl von Dimensionen angeordnet und damit sind die Patientinnen. Und es ist so, dass diese Dimensionen, die da kreisförmig angeordnet sind, eine Anziehungskraft ausüben auf die Patientinnen Und dadurch, also dadurch, dass diese Anziehungskraft unterschiedlich ist, bekommen die einen in diesem Kreis eine bestimmte Position. Also wenn die Anziehungskraft, also bei denen ist zum Beispiel die Anziehungskraft von diesen Dimensionen größer, während bei denen die Anziehungskraft von diesen Dimensionen größer ist. Problem bei dieser Darstellungsform ist, dass sie letztlich keine absoluten Werte haben, sondern sie sehen nur, wie die in einem bestimmten dynamischen Feld angeordnet, wie sie sozusagen in einem dynamischen Feld letztlich eine Position bekommen. Die absoluten Werte sehen sie nur, können sie aus diesen Kreisen mal um die Dimensionen herum erkennen. Das, was Sie da sehen, ist eine Realisierung, wo Gruppen von Patientinnen eine bestimmte Farbe zugeordnet bekommen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass jede einzelne Patientin eine bestimmte Farbe hat. Das können Sie dann da können Sie dann über die einzelnen Patientinnen leichter etwas sagen. Was dieses Tool auch noch kann, was man da auf der Abbildung nicht sieht, ist, es kann auch die Geschichte, also auch wieder diesen Zeitfaktor visualisieren. Das sind dann so Traces, also so Striche, die gezogen werden und die den zeitlichen Verlauf darstellen. Also wo Sie sehen, in welche Richtung die gehen. Also, wie gesagt, das ist eine andere Art von Visualisierung. Auch da ist es unglaublich wichtig, also es ist fast noch wichtiger wie bei allen anderen Visualisierungen, wie die Dimensionen angeordnet sind. Auch da haben die Leute die Möglichkeit, interaktiv die Dimensionen auf dem Kreis anzuordnen und sie kriegen völlig andere Positionen, wenn sie zum Beispiel diese und diese Dimension vertauschen. Das Bild schaut dann völlig anders aus und auch hier ist der Witz dabei, sie probieren einmal herumschauen, wie die Positionierungen sind, formulieren Hypothesen und wenn Sie lang genug herumprobiert haben, finden Sie vielleicht ein Muster, wo Sie sagen, das passt zu meiner Hypothese. Also da kann ich jetzt ableiten daraus, dass meine Hypothese doch irgendwie korrekt ist. Also es ist auch da, haben Sie dieses interaktive Element, dass Sie Hypothesen testen und dass Sie aufgrund der Interaktion mit dem Tool dann bestimmte Dinge ableiten können. So, jetzt habe ich mich ein bisschen zu viel beeilt und bin schon am Ende. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns hoffentlich bei der Prüfung wieder. Und ansonsten geht es dann in einer Viertelstunde mit der Übung weiter.
Könnten Sie vielleicht noch ein bisschen